Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Buongiorno, buenos dias, dobry wieczór, dobry dzień, good morning, good afternoon. Wo immer Sie auch sind und zu welcher Tag- oder Nachtzeit Sie unseren Podcast hören, willkommen zurück. Ich spreche sonst immer über Krankheitsbilder oder bestimmte Behandlungsmethoden. Heute wollte ich mal etwas anderes tun, und zwar wollte ich von meinem Auftritt bei dem 11. Weltkongress der International Federation of Neuroendoscopy in Graz berichten. Die Neuroendoskopie ist eigentlich, sagen wir mal, ein Fachgebiet, was sich primär so mit der Endoskopie am Gehirn beschäftigt. Und ehrlich gesagt komme ich auch ein bisschen aus dieser Region. Ich war bis 2007 als stellvertretender Direktor der Klinik für Neurochirurgie an der Charité tätig. Und da habe ich natürlich auch sehr viele Endoskopien am Gehirn durchgeführt. Prinzipiell hatten wir da zwei Spezialisierungen. Einerseits war es eben die Chirurgie innerhalb der Hirnkammern, der sogenannten Ventrikeln. Da hat man unterschiedliche Verfahren gehabt, wie man zum Beispiel bei einem Hydrocephalus, das heißt bei einem Wasserkopf, der durch einen Verschluss im Bereich des Aquädukts bedingt war, eben eine zusätzliche Öffnung schaffen konnte, sodass eben das Hirnwasser wieder zirkulieren konnte und eben der Druck aus dem Kopf herausgenommen war. Andererseits hat man natürlich auch verschiedenste Methoden gehabt und zum Beispiel durch die Nase im Bereich der Hirnanhangsdrüse operieren zu können, dort Tumoren zu entfernen oder auch im Bereich der Schädelbasis. Ich war dann aber auch zunehmend mit der Endoskopie an der Wirbelsäule aktiv, und als ich mich dann 2007 entschlossen habe, in die Niederlassung zu gehen, da habe ich mich nicht nur entschlossen, die Charité zu verlassen, sondern auch eben die Chirurgie am Gehirn, und seitdem widme ich mich mit Enthusiasmus der Rückenmedizin und eben der Endoskopie an der Wirbelsäule. Aber die Erfahrung, die ich halt gemacht habe mit der Endoskopie am Gehirn, die kann ich natürlich auch in die Rückenmedizin und in die Wirbelsäulenchirurgie übertragen. Weil es gibt eine, würde ich mal sagen, markante Eigenschaft von Neurochirurgen. Neurochirurgen sind eher, würde ich mal so sagen, die Feinfühligen, die Liebe zum Detail haben und auch eine gewisse Ehrfurcht vor dem Gewebe. Sie sind trainiert, durch Lücken und Spalte zu operieren, um möglichst kein Gewebe zu verletzen. Und deshalb ist für die Neurochirurgen auch die Endoskopie so wertvoll, weil dadurch können sie sehr gewebsschonend arbeiten und dadurch eben auch keine zusätzlichen Schäden verursachen, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Ich habe mich auch wirklich sehr über die Einladung gefreut, weil die Möglichkeit zu haben, als Hauptredner in einer solchen doch relativ großen Veranstaltung auftreten zu dürfen, ist gewissermaßen eine Anerkennung für geleistete Arbeit und für Expertise, dass man eben wirklich sein Wissen dort offenlegen kann und über die Methode berichten kann und letztendlich auch ein bisschen zur Verbreitung beitragen kann. Wenn wir über die Endoskopie sprechen, da muss man auch schon mal die doch etwas unterschiedlichen Techniken auch darstellen. Es gibt zum einen die sogenannte Dry-Technik, also die Trockentechnik. Das bedeutet, man arbeitet ohne Flüssigkeit. Der Vorteil ist, es ist technisch einfacher, man hat nicht das Problem dieses dauerhaften Spülens. Allerdings ist da auch ein bisschen die Sicht eingeschränkt. Man muss dann eben schon Blutungen stillen, um dann die Übersicht zu haben. Diese Dry-Technik habe ich auch angewandt, zum Beispiel in der Hypophysenchirurgie, also wenn es darum geht, Tumoren aus der Hirnanhangsdrüse zu entfernen durch die Nase. Da wird also nur zusätzlich gespült, aber im Grunde genommen ist das Gesichtsfeld innerhalb der normalen Luft und nicht so unter Wasser. Das Gleiche wird auch angewandt in der Schädelbasischirurgie, aber auch in der Allgemeinchirurgie und der Gynäkologie. Da wird letztendlich auch so der Bauch ein bisschen, würde ich mal sagen, aufgeblasen mit zusätzlichem Gas, dass man eine Höhle hat und letztendlich im Trockenen arbeitet. Im Gegensatz zu dieser Trockentechnik gibt es eben die Nasstechnik, die Fluidtechnik. Dabei wird ständig gespült. Das heißt, man arbeitet so ein bisschen unter Wasser. Der Vorteil ist, man hat letztendlich immer klare Sicht, weil auch leichte Blutungen werden einfach ausgespült. Das ist auch eine Technik, die sehr viel in der sogenannten Gelenkchirurgie angewandt wird, also alle Arthroskopien am Knie, Hüfte oder auch in der Schulterchirurgie. Dann gibt es auch noch Unterschiede in der Handhabung. Arbeite ich komplett durch das Endoskop, also sozusagen nur in einer Hand das Endoskop und die Instrumente gehen durch einen sogenannten Arbeitskanal, oder arbeite ich mit dem Endoskop in der einen Hand, also ich nutze das Endoskop nur, um zu schauen, und habe in der anderen Hand dann die Instrumente, oder ich kann sogar so mehrere Portale haben. Das heißt, ich habe einmal das Endoskop, das hält vielleicht ein Assistent fest, dann habe ich irgendwie ein Spülportal und ich habe ein Instrumentenportal und kann dadurch halt letztendlich mit ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit arbeiten. So gibt es also biportale Techniken und auch multiportale Techniken. Eine klassische biportale Technik, die ich angewandt habe, war eben auch in der Hypophysenchirurgie. Wenn man eben durch die Nase operiert, hat man meistens in der linken Hand das Endoskop und in der rechten Hand die Instrumente. Man kann das Endoskop sogar mit einem bestimmten Halter einspannen. Dadurch ist es ständig in der gleichen Position und man kann dann zum Beispiel in der einen Hand einen Sauger haben, einen Spülsauger, in der anderen Hand noch ein zusätzliches Instrument, zum Beispiel eine Fasszange oder eine Kürette, und kann dadurch beidhändig arbeiten und das Endoskop ist stets in der optimalen Position, oder ein Assistent hält das Endoskop, dadurch ist es ein bisschen beweglicher und er kann das Endoskop dann natürlich auch in die Richtung lenken, wo man eben gerade mit seinen Instrumenten ist. Wenn ich mit diesen multiportalen Techniken arbeite, dann ist das zum Beispiel, wenn ich durch die Nase arbeite, kein Problem, weil da habe ich eine natürliche Öffnung und ich kann mehrere Instrumente da hineinbringen, ohne dass ich noch zusätzlich eine Öffnung machen muss. Das ist anders, wenn ich zum Beispiel am Knie operiere oder am Bauch, da habe ich dann eben diese vielen kleinen Schnitte. Und da kommen wir natürlich dann zu der sogenannten uniportalen Technik. Uniportale Technik bedeutet also nur ein Schnitt, ein kleiner Schnitt, dann ein Endoskop oder vielleicht vorher noch eine Hülse und dann durch die Hülse das Endoskop, und alles passiert dann durch einen Arbeitskanal in dem Endoskop. Das habe ich auch gelernt, als ich diese Operationen in den Hirnkammern, den Ventrikeln, durchgeführt habe. Da war eben auch nur ein Endoskop, was eben in das Innere des Gehirns geführt worden ist, und entsprechende Instrumente, wie zum Beispiel etwas zum Verschweißen von Gefäßen, bipolare, wurden dadurch eingeführt, und auch solche kleinen Ballons, mit denen man eben zum Beispiel diese Öffnung in den Hirnkammern zum Abfluss des Nervenwassers geweitet hat, konnten da eben auch durch diesen Arbeitskanal geführt werden. Und das ist auch die Technik, die ich an der Wirbelsäule anwende. Also nur ein kleiner Schnitt, dann wird eben über einen Dilatator in die Tiefe vorgearbeitet, über den Dilatator kommt dann die Hülse und über die Hülse kommt dann das Endoskop, und das Endoskop hat eben einen Arbeitskanal und auch einen Spülkanal und es wird sozusagen dauernd gespült, das ist eben ständig alles unter Wasser, und ich kann eben über den Arbeitskanal Instrumente einführen, die ich halt benötige, entweder eben jetzt abzufräsen am Knochen, oder ich kann eben auch eine Fasszange einführen, also eine Mikroschere, oder eben auch eine Sonde, um Gefäße zu verschließen, damit weitgehende Bluttrockenheit haben. Und gerade diese uniportale Technik hat bei dem Kongress sehr viel Aufmerksamkeit erregt, weil die letztendlich auch die, will ich mal so sagen, technisch am anspruchsvollsten ist. Das heißt, man braucht schon ein gewisses Training, eine gewisse Erfahrung, um eine Sicherheit in dieser Technik erlangen zu können. Aber dafür hat man die Vorteile, dass das wirklich das minimalinvasivste Verfahren ist. Und was das Schöne an diesem Kongress war, es gab auch einen Pre-Kongress-Workshop, wo eben Kollegen dann schon an Kadavern Techniken üben konnten. Weil das ist halt wichtig, dass man eben ein gutes Training hat, um eben da seine Erfahrung zu sammeln, die ersten Schritte zu machen, das Instrumentarium kennenzulernen und dann letztendlich auch das Handling kennenzulernen, bevor man eben dann wirklich mal Patienten das Ganze dann durchführt. Auch da meistens dann mit Unterstützung, da bin ich auch immer gern bereit, Kollegen bei den ersten Operationen zur Seite zu stehen, um im Zweifelsfall auch eingreifen zu können, damit eben die Patientensicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist. Bei solchen Kongressen ist natürlich auch immer der Erfahrungsaustausch sehr wichtig. Man lernt auch von Kollegen über deren Erfahrungen, über deren Techniken, was sie vielleicht am Instrumentarium verbessert haben. Man lernt natürlich auch von Kollegen, die eben am Gehirn oder an der sogenannten Schädelbasis operieren, was sie dafür neue Techniken getestet haben, wo eben Patientensicherheit nochmal erhöht wird, beziehungsweise auch eben der Eingriff kleiner gehalten werden kann. Das ist auch immer eines der wichtigsten Dinge bei Kongressen, Erfahrungen zu sammeln, Erfahrungen auszutauschen, neue Kollegen kennenzulernen, vielleicht auch mal eine Kooperation zu vereinbaren und eben dann vielleicht auch Projekte zu initiieren, um Erfahrungen zu sammeln und vor allem auch eben die Endoskopie dauernd zu verbessern. Und da gibt es auch immer wieder neue Entwicklungen, auch bezüglich des Instrumentariums. So gibt es so Chip-Kameras, das ist so ein kleiner Chip am Ende der Kamera und man muss eben nicht diesen dicken Kamera am Ende des Endoskops haben, die dann über ein Glasfasersystem das Bild aus der Tiefe in die Kamera projiziert, was auch ein bisschen anfällig ist. So Glasfasern könnten wir mal brechen und so etwas, ne? Also so Chip-on-the-Tip-Kameras sind sicherlich die Zukunft. Ist immer noch ein bisschen technisch anspruchsvoll für die besonders kleinen Endoskope, besonders kleinere Chips zu machen. Aber wie wir wissen, alles in der Entwicklung, was heute nicht möglich ist, ist morgen sicherlich möglich. Und so gibt es auch 3D-Kameras und dieses dreidimensionale Sehen, das ist manchmal so ein bisschen als der Nachteil für Endoskopie betrachtet wird, wo ich nur in zweidimensional sehe und mir letztendlich die Tiefe so ein bisschen an den anatomischen Strukturen vorstellen muss, um eben sicher agieren zu können. Da werden sicherlich 3D-Endoskope demnächst auch noch zusätzliche Sicherheit bringen. Dann eben auch Navigationssysteme, die halt die Endoskope dann auch eben auf entsprechenden MRT-Bildern abbilden können, wo man dann eben sicher schauen kann, wo bin ich denn eigentlich jetzt hier mit meinem Endoskop? Habe ich denn schon alles entfernt, was ich entfernen wollte, einen Bandscheibenvorfall oder eben auch einen Tumor und dadurch eben auch Patientensicherheit zu erhöhen. Wie gesagt, solche Kongresse immer wichtig für Erfahrungsaustausch und eben auch für das sozusagen Kennenlernen neuer Techniken, neuer Innovationen. Man weiß, dass die Industrie immer am Knobeln ist. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich so einen engen Draht habe zu der Firma RevoSpine, die auch immer versucht, in die Zukunft zu schauen und eben die Zukunft mitzugestalten, damit Dinge, die im Labor heute möglich sind, demnächst auch in Praxis angewandt werden können. Auf alle Fälle habe ich von diesem Kongress sehr viel mitgenommen, sehr viele Anregungen und es war wirklich für mich eine sehr große Ehre, dort auftreten zu dürfen und auch von den Kollegen Anerkennung zu bekommen für geleistete Arbeit. Ich freue mich natürlich auf zukünftige Kongresse in 2 Jahren in Buenos Aires und ich denke, bis dahin wird sich auch viel Neues tun, was man dann wieder berichten kann und dann natürlich auch von den Erfahrungen der Kollegen profitieren kann, welche die gemacht haben mit neuen Erkenntnissen und vielleicht auch mit neuen Instrumenten. Vielen Dank. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik. auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.